Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder Vers für Vers durch den Kolosserbrief. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Männer wie Frauen können ihre Wünsche und Begierden nicht kontrollieren. Das ist der Grund, warum wir über 200 Gefängnisse haben mit ausgeklügeltem Strafvollzugssystem. Wir haben Wünsche, wir haben Begierden und sie scheinen auszubrechen. Der eine wird schon unter Kontrolle gebracht mit 20 Euro Bußgeldbescheid und der nächste eben erst mit Schloss und Riegel. Galater 5, Vers 19 zeigt uns all die Dinge, in denen der Mensch ohne Gott gefangen ist. All die Dinge, die die Welt beherrschen. Galater 5, 19 nennt sie die Werke des Fleisches. Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Nein, nicht jeder Mensch auf diesem Planeten lebt jede dieser Sünden in gleichem Ausmaß aus, in gleicher Sichtbarkeit. Und doch sind das die Charakteristiken eines jeden Menschen ohne Gott. Eines jeden Menschen ohne Jesus. In diesen Dingen zeigt sich, dass der Mensch ohne Jesus versklavt ist. Er kann und will gar nicht anders, als so zu handeln. Der Mensch ohne Gott, er freut sich sogar, in diesen Charakteristiken zu leben. Zügellosigkeit, Trunkenheit, Eifersucht, Selbstsucht, Feindschaft. Der Ungläubige freut sich darin. Der Gläubige hingegen, der wiedergeborene Mensch von Gott Leben gegeben, er ist frei von dieser Sklaverei. Er muss diesen Dingen nicht mehr dienen. Er ist wirklich frei von der Macht der Sünde in seinem Leben. Das ist die ganze Botschaft des Kolosserbriefes für deinen Alltag. Dass Jesu Werk groß genug ist, sein Wesen herrlich genug ist, er selbst, Gott, Mensch geworden ist und fähig ist, er allein fähig ist, dich frei zu machen. Er ist fähig und du brauchst nichts anderes hinzu, um frei zu werden, auch von diesen Werken des Fleisches. Jesus ist der, der frei macht. Er ist nicht nur der, der von Dämonen befreit, wenn du die Evangelien liest. Er ist nicht nur der, der auf dem Wasser gehen kann und die Naturgesetze auf den Kopf stellt. Er ist nicht nur der, der von Toten auferwecken kann, Lahme gehend macht. Er ist auch der, der frei macht von Zorn, von Wut und von Bosheit. In deinem Leben. Er ist fähig. Und das wollen wir uns heute anschauen. Wie deine Freiheit von Sünde sich auswirkt auf deine alten Beziehungsmuster. Zu deinen alten Beziehungsmustern gehören eine Menge Dinge, aber die Zeit reicht heute nur für diese drei, für Kolosser 3, Vers 8a. Zorn, Wut und Bosheit. Wirklich frei werden. Ihr Lieben, heute ist der zweite Advent. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Die Zeit von Friede, von Freude, von Gemeinschaft, von Miteinander. Was gibt es Passenderes, als am zweiten Advent, last minute, sich um seinen Zorn zu kümmern, um seine Wut zu kümmern und seine Bosheit? Jesus, er ist der Friedefürst und das ist das große Gegenteil. Unsere Beziehungen in Frieden und Gift für die Beziehung sind Zorn, Wut und Bosheit. Die Liste ist länger, wie wir gleich sehen, aber heute diese drei. Nun, in Kolosser 3 reagiert Paulus immer noch auf die falschen Sichtweisen von Kolosser 2. Die falschen Sichtweisen in Kolosser 2 von Leuten, die behauptet haben, du hättest irgendeine Kraft gegen Sünde und könntest Gott gefallen durch Gesetze, durch Askese oder durch ganz besondere Erfahrungen mit Gott. Mystizismus. Nichts davon ist wahr. Kolosser 2, Vers 23 haben wir durchgearbeitet und dort sagt Paulus, diese Dinge alle haben einen Schein von Weisheit in selbstgewähltem Gottesdienst, Demut und Kasteiung und sind doch wertlos und zur Befriedigung des Fleisches. Das trifft auch besonders auf Zorn und Wut zu. Die Welt, die Psychologie hat eine Menge, auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aussehende Ratschläge für deinen Umgang mit Zorn. Äußerlich sieht es richtig aus, aber all diese Dinge, Gesetze, Kasteiung des Leibes, besondere Erfahrungen mit dem Übernatürlichen, sie haben keine Kraft. Diese Äußerlichkeiten werden nichts an deinem Inneren verändern. Jesus allein wird es tun. Das Einmaleins vom Christsein ist unsere Neugeburt. Und dieses neue Leben, es gibt uns Kraft, auch gegen Zorn, Wut und Bosheit. Christus, er schenkt uns die Kraft dazu und die Fähigkeit. Diese Wahrheiten wollen wir uns nun genauer anschauen. Wie hilft Jesus dir, wirklich frei zu werden von Zorn, Wut und Bosheit? Ihr dürft gerne Kolosser Kapitel 3 aufschlagen und wir lesen gemeinsam die Verse 1 bis 11. Wie gesagt, bleiben wir in Vers 8 stehen und wir erinnern uns in Kolosser 3, 1, wie dieses Einmaleins des Glaubens dem Ganzen vorweggestellt hat und werden und müssen das im Hinterkopf behalten. Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. wirklich frei werden. In Kolosser 3,1 war der Aufruf von Paulus, das, was droben ist, zu suchen, sich nach dem auszustrecken, das mit aller Leidenschaft zu verfolgen. Das, was droben ist. Und nun sagt er weiter in Vers 10, dass wir erneuert werden nach dem Ebenbild dessen, der uns geschaffen hat. Wir suchen das, was im Himmel ist, und wir werden erneuert in das Bild Jesu. Nach und nach. Das, was Paulus jetzt tut in Vers 8, ist, dich und mich aufzurufen, ein für alle Mal wirklich frei zu werden von Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, bösen Redensarten. Wirklich frei werden, ein für alle Mal ablegen. Das ist das Erste, was wir hier sehen in Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Ein für alle Mal frei werden. Das Einmaleins des Glaubens ist, wir sind mit Jesus gestorben und wir leben mit ihm. Das ist das Symbol der Taufe. Du suchst nun nach Dingen, die droben sind bei Christus. Und was machen wir mit unseren Wünschen und Begierden? Wir töten sie und wir legen sie ab. Erinnert euch, Paulus hat in Kapitel 1, Vers 9 gebetet. Er hat in Kolosser 1, Vers 9 gebetet, deshalb hören wir seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und in ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Paulus, er hat hier in Anfang des Briefes schon dafür gebetet, dass sie wachsen in der Erkenntnis, damit sie des Herrn würdig wandeln. Und ein Leben mit Zorn und Wut und Bosheit ist nicht würdig des Herrn. Und das müssen wir verstehen und wissen, wie wir damit umgehen. Jetzt legt ihr ab, ist, was Paulus in Vers 8 sagt. Es ist das Bild vom Ablegen schmutziger Kleidung. Dieses Bild wird oft für Charaktereigenschaften gebraucht, die wir loswerden. Wir ziehen sie aus wie dreckige Kleidung, stinkende Kleidung, mit der wir nichts mehr zu tun haben wollen. Wenn ihr euch diese ersten Verse, diese ersten Worte anschaut in Vers 8, dann geht der Aufruf, ihr an alle Gläubigen, an alle Kolosser. Damals die Kolosser, heute wir. In Vers 8, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Jetzt aber heißt und bezieht sich zurück auf Vers 7. Ja, unter diesen Dingen sind wir einst gewandelt. Wir haben im Zorn gelebt. Wir haben in Wut gelebt. Wir haben in Bosheit gelebt. Jetzt aber legt es ab. Nicht nur die Unzucht und die Unreinheit und die Leidenschaft und die böse Lust, nicht nur die Habsucht, sondern auch Zorn, Wut und Bosheit. Und alles, was mit der Zunge zu tun hat, kommt in einer weiteren Predigt. Auch das muss abgelegt werden. Das ist, was Paulus beschreibt. Früher wart ihr so, jetzt aber lebt ihr anders. Das, was Paulus in diesem Verb mit beinhaltet, legt ab, ist eine Nuance, die im Deutschen nicht so deutlich rüberkommt. Er will, dass du es endlich tust und es ein für alle Mal ein Ende hat. Fang an und kümmere dich endgültig drum. Das ist der Aufruf. ein für alle Mal ablegen, wie einen dreckigen Mantel, der dann weg ist. Und nicht ein Ärmel noch anbehalten, weil der ist ja noch halbwegs sauber und dann schleppen wir den mit uns rum, egal wo wir hingehen. Ein für alle Mal ablegen. Es muss ein Ende haben. Berlin ist leider bekannt für viele Hunde und noch viel mehr Hundehäufchen. Auf dem Gehweg, auf dem Rasenstreifen, auf der Wiese. Und wenn du mal wieder ganz ungeahnt mit voller Schuhsohle in eins dieser Hundehäufchen trittst, was ist dein nächster Gedanke? Zorn, Wut und Bosheit. Nun, du willst diesen Schuh loswerden. Du kommst doch nicht auf die Idee, einfach weiterzulaufen. In dein Auto zu steigen, schweige denn auch nicht auf dein Fahrrad und nicht in die S-Bahn oder U-Bahn. Nein, irgend möglich, schnellstmöglich willst du diesen Schuh loswerden. Genauso, wie niemand auf die Idee käme, mit dem Schuh, an dem das Hundehäufchen klebt, einfach weiter zu spazieren, genauso darf es dem Gläubigen nicht in den Sinn kommen, mit Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung einfach weiterzulaufen. Ein für alle Mal ablegen, es muss ein Ende haben. Und es geht hier logischerweise nicht ums Ablegen eines sauberen Kleidungsstücks, wie dein Sakko oder dein Kleid, was du heute Nachmittag vielleicht in den Kleiderschrank hängst, um es nächsten, übernächsten Sonntag genauso wieder anzuziehen. Nein, es ist ein schmutziges Stück Kleidung, was du am liebsten verbrennen willst. Ihr Lieben, bis vor kurzem lebten du und du und du und ich mitten in diesen Sünden. Voll Zorn, voll Bosheit, voll Wut. Aber jetzt wollen wir sie nicht mehr haben. Und falls ich hineintrete, sorge ich mich schnellstmöglich darum, es loszuwerden. Das ist, was der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 12,1 sagt. Wir haben eine so große Wolke von Zeugen vor uns, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Die Sünde, die uns leicht umstrickt, lasst sie uns ablegen und mit Ausdauer weiterlaufen. Das Erste, was wir uns merken heute Morgen ist, der Aufruf, den Paulus hat, ist, zieh aus und kümmere dich ein für alle Mal drum. Werde frei von Zorn, Wut und Bosheit. Das Gleiche wird zutreffen auf die nächsten Aufforderungen, Lästerung, böse Redensart. Ein für alle Mal loswerden. Wirklich frei werden von Zorn und Wut. Schauen wir uns als Zweites Zorn und Wut an. Wie kann ich wirklich frei werden von Zorn und Wut? Zorn und Wut ist oft das Ergebnis davon, dass wir etwas verlangen, was ich nicht habe, oder dass ich was loswerden will, was ich nicht haben will. Ich habe ein Verlangen nach etwas, was ich nicht habe, oder ich will loswerden, was ich nicht haben will. Zorn und Wut werden sehr oft ganz nah beieinander aufgeführt, sprechen beide über ein sehr starkes Missfallen. Das Gegenteil von Gefallen. Missfallen ist das Gegenteil von Gefallen. Es gefällt mir nicht und deshalb werde ich wütend und zornig. Ja, es sei genannt, dass es gerechten Zorn gibt. Und Paulus hat ihn auch gerade eben erwähnt in Bezug auf Gottes Zorn, unter dem wir gewandelt sind, ja, in Vers 7, Vers 6, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Aber hier ist offensichtlich in Vers 8, dass er nicht um den gerechten Zorn, es nicht darum geht, nicht um den heiligen Zorn, nicht um Gottes Zorn gegen Ungerechtigkeit, Und es gibt natürlich Momente, in denen auch ein Mensch diesen Zorn haben kann. Es geht hier um den Zorn, der jede Beziehung zerstört. Den Zorn, der aus Selbstsucht hervorgeht, weil dir etwas missfällt. Wir bekommen nicht, was wir wollen oder erwarten. Das zornige Kind an der Einkaufskasse. Er ist auch noch so clever. Direkt im Einkaufskassenbereich auf Augenhöhe der 6-Jährigen und 8-Jährigen. All die Dinge. Ein zorniges Kind, das eine Süßigkeit nicht bekommt. Der zornige Vater, dem der Respekt nicht gewährt wird. Wir werden wütend, wenn wir persönlich angegriffen werden. Nimm dir einen kurzen Moment und stell dir ein wütendes Gesicht vor. Zorn und Wut sind so starker Ärger, dass sie kaum gebändigt werden können. Der Ärger erstaut sich auf, er verwurzelt sich in Bitterkeit, immer mehr in uns und wir meinen, wir können kaum noch anders, als zornig zu werden, wütend zu werden, wenn wir eine bestimmte Person sehen oder auf eine Sache angesprochen werden. Das ist doch schon längst erledigt. Geh mir aus den Augen. Ich will nicht drüber reden. Ich bekomme so einen Hals. Das bringt mich auf die Palme. All diese Formulierungen, sie assoziieren, dass die Lösung ist, sich einen Boxsack zu kaufen. Oder wie teilweise in der Psychotherapie beratschlagt wird, einfach auf ein Kissen einzuschlagen, so doll, bis der Zorn raus ist. Als wäre etwas in dir eine Sache und die muss einfach rausgelassen werden. Im Kampfsport, mit dem Boxsack, auf ein Kissen einzuschlagen. Und dann, wenn du wieder ruhig bist, ist alles gut. Nein, es ist nicht die Lösung. Denn das Problem ist nicht eine Sache in dir. Ja, es brennt wie ein Feuer in dir. Aber egal, wie viel Wasser du trinkst, dieses Feuer wird nicht gelöscht. Weil das Brennen ist nicht aus der Ursache eines Feuers in dir, sondern aufgrund deiner schmerzenden Seele. Und so ist die Lösung, die Jesus bereithält. Zornig, wenn unsere Vorstellung nicht entsprochen wird. Ein Arbeitskollege kommt andauernd zu spät, dem anderen gelingt es immer besser als mir. Es wird irgendeine rote Linie überschritten von einer Überzeugung, die du hast, oder einem Prinzip, was du unbedingt eingehalten haben willst, enthalten andere nicht ein. Deine Erwartung wird nicht erfüllt. Zorn sehnt sich oft nach Rache. Wir werden wütend, wenn jemand etwas gegen uns zum Ausdruck bringt, wenn wir kritisiert werden, wenn wir nicht beachtet werden. Diese Wut kann man übersetzen mit schwerem Schnauben. Ein heftiges, schweres Atmen. Kannst du dir das vorstellen? Bei Zorn und Wut wird bei beiden sehr deutlich, dass wir eine Sache besonders wundervoll anbeten, nämlich uns selbst. Wir achten uns höher als andere. Und diese Eigenschaften abzulegen, ist wichtig. Sie zerstören Beziehungen von euch in der Welt und von euch unter Geschwistern, von euch in der Familie, von euch in der Ehe. Der Autor David Paulusson und Seelsorger, er schreibt in einem Zeitschriftenartikel im Journal of Biblical Counseling, Die Motivationen für sündigen Zorn werden in den Schriften dargelegt. Spezielle Sehnsüchte und Unglaube. Warum murrten die Israeliten wiederholt in der Wüste? Die Bibel lässt uns nicht im Zweifel. Sie bekamen nicht, was sie wollten, und sie glaubten nicht, dass Gott gut, mächtig und weise ist. Solche murrenden Passagen im 2. und 4. Buch Mose lassen erkennen, wie spezifisch die Motive des Zorns sind und wie Motive des Herzens zu den Details einer Situation in Verbindung stehen. Als die Speise einseitig wurde, wünschte sich das Volk sehnsüchtig Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Als Mose als Gottes Sprecher handelte, verlangten Miriam und Aaron heftig danach, das Mikrofon zu ergreifen. Als Feinde drohten, fürchtete das Volk den Tod. Sie glaubten nicht, dass Gott ihnen helfen würde. Als kein Wasser in Aussicht stand, verlangte das Volk heftig nach saftigem Getreide, Feigen, Trauben, Granatäpfeln und Wasser. Zorn kann furchtbar und mörderisch sein, wie es bei Kain war. Zorn kann aus Gefühlen entbrennen, wie bei Potiphar. Zorn kann mit kalter Bösartigkeit planen, wie es bei seiner Ehefrau war. Zorn kann grollen und murren in Beschwerden, Unzufriedenheit und Zanken weitergehen, wie bei den Wüstenwanderern. Aber in allen Fällen läuft die Ursache des sündigen Zorns auf gewisse Lügen und Lüste hinaus, die das menschliche Herz beherrschen. Soweit Paulussen. Es läuft darauf hinaus, dass Lügen und Lüste uns beherrschen. John Street, der zeigt auf, dass es ein Pendel gibt von einem Zorn, der sich im Inneren zeigt und der sich dann im Äußeren zeigt. Wir bleiben ein bisschen auf der Grafik stehen. Ist sie synchronisiert? Wir haben keine Grafik. Okay. Der Zorn innen, er zeigt sich in Depression, Launenhaftigkeit, Ängstlichkeit und trügerischem Reden. Zorn nach innen gerichtet. Er explodiert nicht immer, beachtet das. Zorn und Wut explodieren nicht immer. In der Pendelreaktion ist erst in der Regel das innere Verhalten da und dann kommt es zum äußeren Verhalten. Das äußere Verhalten sind dann die Wutausbrüche, die Streitigkeiten, die Gehässigkeiten, die Gewalttat bis hin zum Mord. Wir schauen uns ein Beispiel genauer an, zwei nur ganz kurz erwähnt. Das eine Beispiel, was wir uns gleich genauer anschauen, ist Kain und das wundervolle Buch, was wir gut kennen, 1. Mose, Kapitel 4. Das zweite Beispiel sind Jakobs Söhne. Ihr könnt gerne persönlich oder im Hauskreis weiter darauf eingehen. Ich überfliege es nur in 1. Mose 34, da sind Jakobs Söhne und die Situation ist die, dass das Volk, wo sie gerade waren, ihre Schwester Dina geschwächt haben. Und die Söhne Jakobs in 1. Mose 34,13 antworten Jakob und seinem Vater Hamor in trügerischer Weise, sagt der Text. In trügerischer Weise ist das innere Schwelen des Zorns. Sie betrügen. Was machen sie? Die Geschichte geht weiter. Sie wollen, dass diese ganze Stadt sich beschneiden lässt, damit dann der Mann die Diener heiraten dürfte. Aber als sie sich dann alle haben beschneiden lassen, waren sie so schwach, die Männer, dass die Söhne Jakobs sie überkommen sind, umgebracht haben und der Zorn hat sich nach außen gezeigt. Der Zorn nach innen war, sie redeten auf trügerische Weise, um dann zuzuschlagen. Bei Saul und David war es ähnlich. Ihr kennt die Situation in 1. Samuel 18. Die Frauen singen im Reigen, Saul hat 1000 geschlagen, David aber 10.000. Das fand Saul nicht nett. Dieses Wort, sagt Vers 8, 1. Samuel 18, 8, dieses Wort missfiel ihm. Saul ergrimmte sehr. Und ihr wisst, wie es endet. Saul versucht, David umzubringen. Das Pendel vom inneren schwelenden Zorn hin zum äußeren sichtbaren Zorn sind Depressionen im Inneren, wie wir es gleich noch bei Kain sehen, Launenhaftigkeit, Angst, trügerisches Reden, und es bricht aus in Wut, in Streit, in Mord, in Gehässigkeit. Nun schauen wir uns Kain an, und aus ihm und seinem Beispiel können wir ein wenig mehr lernen. In 1. Mose 4, 4 bis 8. Denn es ist das große erste Beispiel vom Zorn. Und Mose beschreibt es wundervoll und zeigt uns einige Schritte auf. Vor allem aber Gottes Güte in allem. Wir erinnern uns, 1. Mose 4, Verse 4 bis 8. Auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett, und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Hier ist die Depression. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Vers 8, und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Gott, er spricht Kain darauf an. Gott ist so gnädig und er gibt Gelegenheit, vom Zorn umzukehren, Wiedergutmachung zu leisten. Gott warnt Kain vor den Folgen. Warum senkt sich dein Angesicht? Tu Gutes, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, hier ist die Warnung, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Wenn du den Zorn, die Wut und die Bosheit nicht besiegst, wird sie weiter Früchte tragen. Bis hin in diesem Fall zum Mord. Wir lernen aus 1. Mose 4 sechs Wahrheiten. Erstens, Zorn ist eine Herzensangelegenheit. Zorn ist eine Herzensangelegenheit und deshalb hilft der Boxsack wenig. Auch nicht der Kraftsport und auch nicht Yoga. Zorn zeigt sich in Beziehungen und entsteht oder wird oft zu Hause zum Ausdruck gebracht. Gott ist sich der Existenz unseres Zorns, unserer Gesinnung und den Ursachen und der Auswirkung bewusst. Viertens, Gott gibt uns Gelegenheit, unseren Zorn anzugehen, richtig zu entscheiden und zerbrochene Beziehungen wiederherzustellen. Fünftens, Gott warnt uns, dass Zorn und andere Sünden uns beherrschen und kontrollieren werden, wenn wir nicht die richtige Entscheidung treffen. Und sechstens, wir müssen mit den zerstörerischen Folgen von sündigem Zorn leben. Ist dein Herz zornig? Wenn ja, dann lass dich nicht von dem Zorn beherrschen. Mach eine persönliche Bestandsaufnahme deines Herzens. Schau dir an, wo die Auslöser in deinem Herzen für diesen Zorn sind. Die unerfüllten Erwartungen, die Wünsche, die roten Linien, die du aufgestellt hast, die andere nicht erfüllen. Und achte auf diesen schwelenden Zorn. Können eine weitere... Ah nee, die Tabelle ist wahrscheinlich wieder nicht da, oder? Der schwelende Zorn ist auch nicht da. Gut. Der schwelende Zorn, der sich zeigt im Verklemmtsein, im Launischsein, im Frustriertsein, im Irritiertsein, im Empörtsein, im Angeekeltsein, im Wütendsein, aber nur starren, nur im Gesichtsausdruck, im Schnaufen und im Keuchen. Schwelender Zorn ist der christliche Zorn. Niemand scheint ihn wirklich zu sehen. Ich explodiere nicht. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe nicht geschrien. Ich habe nicht gekreischt. Ich habe niemand umgebracht. Ich habe nicht geflucht. Ich habe keine Standpauke gehalten. Ich habe niemanden attackiert. Aber dieser schwelende Zorn, er ist genau dasselbe. Zorn. Achte auf diesen Zorn. In deinem Leben. Aber liebe Eltern, zwei Sätze zur Erziehung. Manche eurer Kinder sind Experten im schwelenden Zorn. Und ihr seid geneigt, ihn nicht als Zorn zu identifizieren und zu behandeln. Die Kinder, die zum extrovertierten, explodierenden Zorn neigen, ist etwas offensichtlich. Natürlich kannst du auch das runterspielen und nicht behandeln, aber dieser schwelende Zorn, auch in unserem eigenen Leben, wir müssen ihn erkennen und behandeln. Was sind diese Ursachen? Ich nannte sie schon, häufige Ursachen, wie man sie in Seelsorgebüchern findet, sind nicht akzeptiert fühlen, nicht nach deinen Vorstellungen laufend, schlecht behandelt werden, nicht beachtet werden, als Abwehrmechanismus, Angst, angegriffen zu werden, mangelnde emotionale Reife, unkontrollierbare Ängste, ein schlechtes Vorbild in der Familie oder Umgang mit zornigen Menschen. Diese letzten zwei Aspekte sind auch oft vernachlässigt. Ein schlechtes Vorbild in der Familie und Umgang mit zornigen Menschen wird dazu führen, dass du zornig wirst. Deshalb warnt die Schrift uns davor, mit Zornigen zusammen zu sein. Wir sollen Abstand von ihnen halten. Es sei denn, sie sind bußfertig, dann helfen wir ihnen natürlich, mit dem Zorn zu kämpfen. Die Psalmen, die Sprüche, es sind viele Texte, die davon sprechen. Wie gehen wir mit dem Zorn um? Die generelle Handhabung. Lass es einfach, zornig zu sein. Stop it! Nun, hört sich zu einfach an, aber ja, Psalm 37,8 sagt es. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht. Es entsteht nur Böses daraus. Danke. Steck die Beleidigungen weg. Der Kluge steckt Beleidigungen ein. Sprüche 12,16. Lass dich nicht schnell provozieren. Prediger 7,9. Lass dich nicht schnell zum Ärger reizen, denn Ärger wohnt in der Brust der Toren. Sprüche 14,17. Ein Jähzorniger handelt töricht und ein Mensch, der Böses plant, macht sich verhasst. Vermeide andere im Gespräch zu verletzen. Sprüche 15,1. Eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab. Ein verletzendes Wort reizt zum Zorn. Nun, du kannst mit Zorn umgehen, indem du an die Konsequenz denkst. Sprüche 19,19. Wer jähzornig ist, muss die Strafe dafür bezahlen, denn wenn du ihn davon befreien willst, machst du es nur noch schlimmer. Interessant, oder? Der Zorn will gar nicht befreit werden, der Zornige. Du machst es nur noch schlimmer. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du manchmal zu Recht zornig bist, zu Recht verärgert bist. Und es gibt eine Menge Situationen, in denen du zu Recht zornig bist, wo andere Sünde beobachtet wird. Und trotzdem sagt die Schrift an so vielen Stellen, wie wir darauf reagieren, ist in Sanftmut, in Langmut, einander tragen, einander ermahnen. Und wir kommen gleich zu Vers 12, Demut. In dem Bewusstsein, wie viel uns vergeben wurde und die Rache, die wir uns wünschen, bei den schwersten Verletzungen, die wir erfahren, Sie ist wem vorbehalten? Sie ist Gott vorbehalten. Denkt nicht, Gott würde nicht rächen. Gott wird rächen. Und jeder Schmerz wird bezahlt werden müssen. Entweder Christus hat am Kreuz bezahlt oder der Sünder wird in Ewigkeit in der Hölle bezahlen. Aber es liegt nicht an uns. Das ist Zorn und Wut aufgedeckt. Nun, der dritte Begriff, er ist ein sehr allgemeiner Begriff. Wir nehmen uns nicht so viel Zeit für Bosheit. Aber die Zusammenfassung der Bosheit ist, wirklich frei werden vom Wunsch, anderen Schlechtes zu tun. Bosheit ist, ich will anderen Schlechtes tun. Bosheit ist der Wunsch, anderen Schlechtes zu tun. Das sollen wir ablegen. Ein für alle Mal loswerden. Kümmere dich drum, dass du nicht mehr den Wunsch hast, anderen Schlechtes zu tun. Bosheit ist die Verdorbenheit, Gutes umzudrehen, zu pervertieren und für Schlechtes zu benutzen. Eine Tugend, etwas moralisch Gutes, ein Grundsatz, der Gutes für einen bösen Zweck zu benutzen. Ein alltägliches Beispiel. Soll er doch mal sehen, wie er ohne mich klarkommt. In dieser Aussage steckt drin, dass ich verletzt bin. In dieser Aussage steckt drin, dass ich etwas, was ich kann, ich habe eine Tugend bekommen, ich habe eine Gabe bekommen. Ich enthalte sie willentlich und in der Absicht und in der Erwartungshaltung, dass der andere aufläuft, vor die Wand fährt, stecken bleibt. Soll er auf Knien zu mir kommen und wieder bitten, dass ich ihm helfe? Das ist Bosheit. Ich habe die Gelegenheit zu helfen und stattdessen wünsche ich in dem Enthalten dieser Gelegenheit Böses, Schlechtes. Bosheit ist immer feindselig, unfreundlich und hat eine hasserfüllte Gemütsstimmung. Wolltest du diese Woche irgendjemanden nicht mehr sehen? Wann war das letzte Mal, wo du dachtest, vielleicht will ich ihn sogar umbringen? Diese Gedanken sind nicht komplett fern. Sie sind auch dem Gläubigen nicht fern. Deswegen schreibt Paulus das. Aber sie müssen rote Alarmleuchten sein und du musst dich was? Ein für alle Mal drum kümmern, dass du es ablegst. Diese Bosheit, diese Feindseligkeit, diese Unfreundlichkeit. Im Epheserbrief schreibt Paulus in Epheser 4, 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Hier sehen wir, wie Paulus diesen Begriff der Bosheit fast schon zusammenfassend benutzt. Für alle üble Rede, für alle verletzende Rede, für alle Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung. In 1. Korinther 5, 8 sehen wir, wie er dort Bosheit und Schlechtigkeit beschreibt. Wir wollen nicht mit dem alten Sauerteig Feste feiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. Hier ist die Situation der Gemeindezucht, dass eine Person, die behauptet, gläubig zu sein, hinweggetan werden muss, weil sie in Bösem lebt. Sie lebt in Bosheit und Schlechtigkeit. Und deshalb soll dieser Sauerteig weggetan werden. Und was ist unsere Beschäftigung? Das Gegenmittel gegen Bosheit und Schlechtigkeit in 5 Vers 8 ist Lauterkeit und Wahrheit. Lauterkeit und Wahrheit ist das Gegenmittel für Bosheit und Schlechtigkeit. In Titus 3,3 beschreibt Paulus an Titus: Auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Du und ich, so haben wir gelebt. In Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Das ist die Beschreibung von Bosheit und wie sie mit Neid einhergeht. Das sollen wir alles ablegen. Wirklich frei werden vom Wunsch, anderen Schlechtes zu tun oder Schlechtes zu wünschen. Die Schadenfreude, die aufkommt. Ablegen. Nun, wir haben uns angeschaut, dass du wirklich frei werden kannst. Wir haben uns angeschaut, was Zorn und Wut ist und was Bosheit ist. Und möchten nun die verbleibenden Minuten nutzen, um darüber nachzudenken, wie du wirklich frei wirst. Nämlich durch Gnade und nicht Gesetzlichkeit. Du kannst wirklich frei werden durch Gnade, nicht Gesetzlichkeit. Diese Eigenschaften, Zorn, Wut, Bosheit, sie sind unmöglich abzulegen. Du kannst kein Gesetz aufstellen, es dann abhaken und sagen, gut, ich bin nicht mehr wütend. Dafür gibt es kein Gesetz, wie Galater 5 sagt. Die Wut wird am Ende nicht am Boxsack ausgelassen. Die verletzenden Worte, über die es nächstes Mal geht, sie rutschen schneller über die Lippen, als uns lieb ist. Aber wie können wir gerettet werden? Wie können wir diese Sünde ablegen, diese Kleidung loswerden, diesen stinkenden Schuh verbrennen? 4 Schritte schauen wir uns an in Vers 12. Kolosser 3, Vers 12. Erstens, du erinnerst dich an Gottes Werk in deinem Leben. Du bist erwählt, du bist heilig und du bist geliebt. Zweitens, du handelst nach Jesu Wesen und Willen, nämlich im herzlichen Erbarmen, in Freundlichkeit, in Demut, in Sanftmut, in Langmut. Du erträgst den anderen und du vergibst dem anderen. Drittens, du lässt den Frieden Gottes dein Schiedsrichter sein. Du lässt den Frieden Gottes dein Schiedsrichter sein. Und viertens, du bist dankbar. Das ist eigentlich wieder erstens. In Kolosser 3, 12 sehen wir diese Schritte. Lest mit mir zusammen die Verse 12 bis 15. So zieht nun an. Hier ist das, was wir anziehen sollen. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Direkt danach in Vers 16 kommt, du sollst auch noch singen. Kommen wir zu erstens. Erinner dich an Gottes Werk in deinem Leben. Paulus sagt hier in Vers 12, fast nebenbei, zieh an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Er erinnert uns in diesen drei Worten an das herrliche Werk Jesu Christi. Er, Gott. Gott hat gehandelt und hat dich auserwählt. Gott hat gehandelt und dich geliebt. Gott hat gehandelt und dich heilig gemacht. Daran erinnerst du dich. In Kolosser 2, Vers 11 haben wir gelesen gehabt und durchgearbeitet, wie wir gerettet wurden. Dort benutzt Paulus diese Sprache der Beschneidung in Kolosser 2, 11. In Christus, in ihm seid ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. In Vers 13, er hat euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht. In Vers 11 ist hier die deutliche Aussage, nicht durch Menschenhand, nicht du hast es gewirkt, Gott an dir hat was gewirkt? Das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden. Ein für allemal in deiner Rettung hat Gott dich komplett entkleidet von allem Fleischlichen und Bösen. Es ist weg. Das ist dein Stand und dich lebendig gemacht. Das war schon in Kolosser 2 deutlich. Und nun sehen wir hier in Kolosser 3 in den nächsten Versen, die Teil der nächsten Predigt werden. Vers 9. Lügt einander nicht an. Achtet auf die Begründung. Da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt. Vielleicht noch einmal eure Aufmerksamkeit. Wir haben den alten Menschen ausgezogen. Wir haben den neuen Menschen angezogen. Und gerade eben habe ich euch aufgerufen, euch ein für alle Mal darum zu kümmern, diese alten Kleidungsstücke abzulegen und zu verbrennen. Was denn nun? Habe ich ausgezogen oder muss ich ausziehen? Ja. Beides ist wahr. Die Erinnerung, mit der alles beginnt, ist, dass Jesus selbst dafür gesorgt hat, dass alles weg ist. Und ich habe es oft gesagt und wiederhole mich gerne. Wir meinen, die Wiedergeburt sei nur, dass etwas Neues in unser Leben hinzugekommen ist. Wir haben jetzt Leben. Aber es fehlt die Hälfte. Es ist nicht nur was Neues hinzugekommen, als du gerettet wurdest. Es ist was Altes weggegangen. Nämlich die Macht der Sünde. Sie ist nicht mehr da. Jesus, er befreit dich von der Macht der Sünde und des Todes und er schenkt dir neues Leben. Beides ist wahr. Und gleichzeitig musst du das, was aufkommt, das, was noch beschmutzend ist, dich drum kümmern. Ein für alle Mal. Das Bild, was Jesus in Johannes 13 benutzt, vielleicht hilft es euch, ist: Lieber Petrus, ich muss dir die Füße waschen, auch wenn du komplett gebadet bist. Ja, wir sind ein für alle Mal gewaschen, ist das Bild in Johannes 13, gebadet. Und trotzdem brauchen wir Tag ein, Tag aus die Fußwaschung. Von anderen Geschwistern an uns, das ist in Johannes 13 der Schwerpunkt. Es widerspricht sich nicht, dass du rein bist und trotzdem beschmutzt wirst und dich reinhalten musst. Und das gleiche Bild hat er hier in Bezug auf die Kleidung. Ein für alle Mal von der ganzen Macht der Sünde befreit. Ein für alle Mal Leben angezogen. Und trotzdem kümmere dich um die Sünde, die dir noch anhaftet. Aber denk daran, die Macht dieser Sünde, sie ist zu vernachlässigen. Die Macht dieser Sünde ist zu vernachlässigen. Es ist wie eine winzige Partei in einem Land, die nicht mehr ernst genommen wird. In Deutschland haben wir die Partei Bürger in Wut, hat 500 Mitglieder. Ja, ihr habt nie was davon gehört und ihr werdet sie nicht beachten. Genau so gehen wir mit Sünde um. Wir beachten nicht die Kraft, die Sünde mehr hat. Wir halten uns für tot der Sünde. Das ist, was wir tun. In Kolosser 3,12 sehen wir, wir erinnern uns an Gottes Werk in unserem Leben. Er hat uns erwählt, er hat uns heilig gemacht, er hat uns geliebt. Und wir handeln, wie Jesus handelt. Im herzlichen Erbarmen, in Freundlichkeit, in Demut, in Sanftmut, in Langmut. Wir ertragen einander und wir vergeben einander. Und ich habe all das jetzt länger ausgeführt, um dir zu sagen, du kannst es auch. Du kannst es. Das Dritte, was wir tun, ist, wir lassen Gott Schiedsrichter sein. Wir lassen Gottes Friede Schiedsrichter sein. Es ist in der Schlachterübersetzung übersetzt mit den Worten 5, Vers 15, der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Dieses Regieren ist, ein Schiedsrichter zu sein. Nun, wenn Zorn, wenn Wut, wenn Bosheit, wenn Lästerung, wenn üble Redensart kommt, dann ist ein Konflikt zwischen zwei Parteien da. Und wir brauchen einen Schiedsrichter. Und Paulus, es ist eine andere Predigt natürlich, aber er wird uns sagen, der Schiedsrichter ist der Friede Gottes. Das könnt ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen und drüber nachdenken. Was das ändert in unserer Konfliktlösung. Wenn der Schiedsrichter den Namen trägt, Friede Gottes. Das ist Vers 15. Und dann sollen wir dankbar sein über all das, was er getan hat. Ihr Lieben, diese Welt, sie wird regiert von viel Boshaftigkeit. Wir beschmutzen uns immer noch, weil wir in dieser Welt leben. Aber wir als Gläubige haben eine Hoffnung, die feststeht und die wirksam ist. Und wir haben heute gesehen, dass Gesetzlichkeit keine Kraft hat gegen Zorn. Kasteiung deines Leibes keine Kraft hat gegen Wut. Und auch mystische Erfahrungen keine Kraft haben gegen schlechtes Denken und Wünschen, gegen Bosheit. Es ist Jesus Christus allein, sein Werk, das uns die Kraft gibt, diese Dinge ein für alle Mal abzulegen und zu verbrennen. Ich wünsche euch nicht, dass ihr in einen Hundehaufen tretet. Aber falls es passiert, denkt daran, werdet die alten Klamotten los, so schnell wie möglich. Und erinnert euch, unser alter Mensch ist nicht gleich stark wie der neue Mensch, sondern er ist schwach, 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 schwach. Gott, er hat die Anfechtung der Sünde in uns gelassen, aber sie ist viel schwächer, so schwach, dass wir in Christus gewinnen werden. Der Nichtchrist, er lebt in Zorn, Wut und Bosheit. Er freut sich darin mehr oder weniger. Sein Gewissen ist abgestumpft. Aber der Gläubige, er will nicht darin leben. Er will singen und sich freuen, wie schön der Herr Jesus ist. Dieser Herr Jesus, der vorher unattraktiv war, langweilig war, uninteressant war, er ist herrlich und schön. Das ist, was die Wiedergeburt wirkt. Und wenn Jesus nicht dein schönster Herr Jesus ist, wenn Zorn, Wut und Bosheit dein Leben prägen, deine Beziehungen zerstören, dann komm zu ihm. Er will retten. Er will Versöhnung schenken und er ist der Friedefürst. Und Weihnachten kann zum schönsten Weihnachten werden deines Lebens. Wenn du Christ bist und erkennst, in welchen Aspekten und Momenten du mit Zorn und Wut und Bosheit, wahrscheinlich sogar dem schwelenden Teil, zu kämpfen hast, kümmere dich drum. Kümmere dich drum. Nimm die Sache ernst und werd sie ein für alle Mal los. Erkenne die Taktik, die Christus uns gegeben hat. Und lass uns in Freundlichkeit und in Liebe und in Demut und in Sanftmut einander ertragen und einander vergeben. Darin wollen wir einstimmen und dem Herrn antworten, wenn wir gleich zusammen singen. Mach mich heilig, wie du heilig bist. Ihr dürft gerne aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, dein Wort, es ist schärfer wie ein Schwert. Es offenbart unsere Gedanken und Gesinnungen. Und darum möchte ich auch jetzt beten, dass du dies weiter tun mögest. Dass du, Herr, in den kommenden Tagen, in dieser Woche, in den nächsten Wochen, uns durch deinen Heiligen Geist erinnerst an die Worte aus deinem Wort. Herr, die scharf sind und unser Denken aufzeigen und offenbaren, aber auch heilsam wie die beste Medizin. Heilsam, indem du vergibst. Heilsam, indem, wie du uns die Lösung schenkst, Zorn, Wut und Bosheit abzulegen und auszutauschen, Herr, mit diesen wundervollen Eigenschaften, die du selbst, Herr Jesus, gelebt hast. So möchte ich dich bitten, zeige du auch in unserem Herzen durch den Spiegel deines Wortes, wo dieser schwelende Zorn in unserem Leben vorhanden ist, wo Momente da sind, wo der Zorn schon zum Ausdruck kommt und sichtbar wird und es umso wichtiger ist, dass wir, Herr, uns drum kümmern. In dem Erinnern daran, dass du uns geliebt hast, dass du uns geheiligt hast, Herr, dass du uns auserwählt hast und alles getan hast. Danke dir dafür, dass du unsere alte Kleidung weggetan hast und uns neu bekleidet hast. Und wir sehnen uns nach dem Leben bei dir und mit dir in Ewigkeit. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.